Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Und du hast es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Es ist ein ganz besonderes Thema heute mit auch einem ganz besonderen Gast, denn es geht um das ewig leidige Thema Mitgliedsbeiträge und alles, was damit einhergeht. Viele Mythen ranken sich da irgendwie drumherum und wir haben gesagt, wir wollen da jetzt endlich mal Klarheit schaffen und haben uns Expertise ins Haus geholt. Und diese Expertise stellt sich gleich selber vor. Holger, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo Joscha, danke für die Einladung. Freut mich. Ein bisschen schade finde ich, wenn es immer heißt leidig, dann kommen die Anwälte ins Spiel. Es sollte eigentlich so sein, dass man sich, bevor es leidig wird, zusammensetzt und irgendwas konzipiert und auf den Weg bringt. Aber oftmals, da hast du schon recht, werden die Anwälte erst geholt, wenn es Probleme gibt. Ja, also Holger Jakob mein Name. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sportrecht bei Herting Rechtsanwälte in Berlin. Und mache auch seit 2020 einen eigenen Podcast mit zwei Kollegen im Bereich Sportrecht. Der Podcast heißt Liebling Bursmann. Würde mich freuen,
Bin ich treuer Hörer, packe ich den Link in den Shownotes.
Freut mich. Also würde mich freuen, wenn auch eure Hörer da mal reinhören bei Themen, die möglicherweise von Interesse sind. Also wir besprechen da aktuelle sportrechtliche Themen und versuchen eben da die juristische Seite ein bisschen zu beleuchten, was in normalen Sport-Podcasts eben nicht passiert. Super League-Urteil mal oder hier jetzt dieses Urteil vom DFB-Sportgericht, Bundesgericht zum Fall Union Bochum, dieses Spielwertungsfall. Und ja, also wir haben da meistens gute Resonanz, aber natürlich ist es ein Nischenthema. Ja, ja, und auf LinkedIn veröffentliche ich auch regelmäßig Beiträge zu aktuellen sportrechtlichen Themen. Und bin auch ehrenamtlich tätig, nämlich beim SV Empor Berlin. Und das ist auch sozusagen so ein guter Verknüpfung zu dem Thema heute, weil wir 2023 eine Beitragserhöhung beschlossen haben vom Verein und da auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt hatten. Die Kommunikation und die Begründung hätte besser sein können, aber man lernt nie aus.
Cool, dazu kommen wir gleich im Laufe des Podcasts. Ganz wichtig, wenn ihr im Nachgang dann irgendwie noch Themen habt als Zuhörer und sagt, hey, das würde mich noch interessieren, ich bin mir sicher, dass wir noch ein paar Fragen nachschießen können und alle, wie es Holger schon gesagt hat, die da auf interessante Inhalte weiterhin zugeführt werden möchten, gerne bei LinkedIn einfach mit dem Holger folgen. Ich packe auch mal noch deine E-Mail-Adresse dann mit rein. Dann lass uns mal reinstarten, inhaltlich in das Thema so ein bisschen. Warum, und du hast es ja gerade gesagt, du bist selber sozusagen im doppelten Sinne Mann vom Fach, einmal was die rechtliche Komponente angeht, aber du kennst es auch aus deinem Ehrenamt. Warum ist das Thema Mitglieds- und Beitragserhöhungen in Sport oder vor allem, bei uns geht es ja um Fußball, in Fußballvereinen so relevant? Was glaubst du?
Es gibt da natürlich tausend Gründe dafür, aber ich sehe es einfach so, dass die Anforderungen an gemeinnützige Sportvereine immer größer werden. Digitalisierung, mehr Bürokratie, höhere Ansprüche an die Ausbildung von Trainern, alles wird teurer, die Ausstattung muss immer besser werden. Und da reden wir gar nicht von der oftmals maroden Infrastruktur. Und das soll alles ehrenamtlich gestemmt werden. Und das klafft mittlerweile so weit auseinander, Anspruch und Wirklichkeit, dass eben Beitragserhöhungen da ein Mittel sind, um die finanzielle Ausstattung des Vereins eben zu verbessern. Mhm. Und gleichzeitig kämpft das Ehrenamt mit immer weniger Menschen, die bereit sind, sich einzubringen.
Ja, wir machen ja auch ganz oft, also wer den Podcast von uns öfter hört, Sack und ich machen ganz oft auch dieses Beispiel auf, wenn ich jetzt irgendwie Tennis spielen gehe oder wenn ich eine Klavierstunde habe, dann zahle ich als Elternteil ja auch meine 40, 50, 60 Euro die Stunde. Nur beim Fußball habe ich irgendwie einen Mitgliedsbeitrag, lass es sehr, sehr niedrig dreistellig sein, dann ist es, glaube ich, schon viel, wenn man das mal im Schnitt sich angucken würde. Und es ist einfach nicht abbildbar mehr mit zweimal die Woche Training, am Wochenende noch 4 Stunden Funinho-Turnier, das ich als ehrenamtlicher Trainer abbilde. Wenn man das mal runterrechnen würde, was da der Stundenlohn rauskommt, dann ist das einfach nicht mehr, so wie du sagst, nicht mehr zeitgemäß. Und, das funktioniert genau dann, wenn quasi viele da mitmachen, dann ist das kein Problem, weil das ist ja auch der Sinn sozusagen eines Ehrenamts und eines Vereins. Aber die Erwartungshaltung vieler Eltern und auch Teilnehmer im Verein, die hat sich da einfach geändert. Das ist mehr so ein Dienstleistungsdenken. Und wenn ich aber ein Dienstleistungsdenken reinbringe im Sinne von ich zahle, also bekomme ich, dann muss ich mir auch überlegen, okay, ist das, was ich bezahle, eigentlich noch gerechtfertigt dem, was ich bekomme? Und das ist
genau,
nicht.
Genau, ist nicht adäquat. Und das liegt, und da sind wir genau im Thema, an den veralteten Beitragsstrukturen und am fehlenden Willen der Vereine, daran zu gehen. Warum auch immer.
Das kann ich dir sagen, deshalb bist ja du jetzt da. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen das, wovor auch jetzt im Gespräch mit Vereinen, die wir haben, also wir beraten ja Vereine in Anführungszeichen auch in diesen sportlichen Bereichen. Und das größte Argument ist immer, wir haben Angst, dass uns die Mitglieder abhauen, wenn wir die Beiträge erhöhen. Und seit 7 Jahren haben wir noch keinen Verein erlebt, den wir dazu gebracht haben, das zu tun, der nach 2 Monaten zu uns kam und sagen, wir müssen den Verein in den Boden stampfen, weil die Mitglieder wechseln.
Ja, überhaupt nicht. Das ist eine völlige Fehlvorstellung. Warum sollten die Mitglieder denn gehen, wenn ihre Kinder da Fußball spielen dürfen und die einzige Möglichkeit ist, das Hobby auszuüben?
Ja, absolut. Aber du kannst doch mal, Baba, beschreib doch mal jetzt am Beispiel von euch, bei eurem Verein, wie es dazu gekommen ist und wie ihr das angegangen seid.
Ja.
Gerne. Und vielleicht den Verein beschreiben. Nicht, dass dann heißt, ja, das ist wahrscheinlich ein NLZ und da ist ja alles super easy.
Nee, also Empor ist ein Kiezclub im Prenzlauer Berg. Wir haben, glaube ich, 23 Kinder- und Jugendmannschaften und die erste Herren spielt Berlin-Liga. Und wir sind ein Mehrspartenverein. Also ich bin ausschließlich in der Fußballabteilung tätig, die ist unselbstständig. Ein Mehrspartenverein mit Wandern, Basketball, weiß der Teufel, was da noch ist. Ja. Also wir vergessen, ja. Aber also sehr, sehr ortsbezogen, im Kiez verankert und sehr groß. Und wir haben auch Kooperation mit Union im Fußballbereich und versuchen da schon unsere ersten Kinder- und Jugendmannschaften leistungsmäßig auszubilden auch. Also vor 2 Jahren hatten wir so ein bisschen eine Neuausrichtung bearbeitet und beschlossen, so wo soll es mit Empor hingehen? Und da war ziemlich schnell klar, dass eben dass wir mehr Einnahmen brauchen, um diese Ziele erreichen zu können. Und da war eben ein Baustein dann, sollte eben die Mitgliedsbeiträge sein und die waren eben zu niedrig, mussten erhöht werden. Und die anderen Bausteine sollten eben eine bessere Sponsoring-Einnahmenseite sein. Da sind wir auch mittlerweile auf einem guten Weg. Und das zusammen führt dann dazu, dass man eben mehr finanzielle Ressourcen hat, auch um gegebenenfalls dann langfristig Hauptämter zu schaffen, was meines Erachtens essentiell ist, wenn man in der Größe agiert wie wir.
Heißt jetzt vom zeitlichen Horizont, du hast gesagt, vor 2 Jahren habt ihr das gemacht. Wie lange hat es gedauert, bis ihr das quasi umgesetzt habt?
Also dieses Thema Beitragserhöhung war innerhalb von einem halben Jahr durchgeführt. Also und da hatte ich ja schon angedeutet, also hätten wir uns sozusagen in der Begründung und in der Kommunikation, in der Transparenz gegenüber den Mitgliedern, da hätten wir uns ein bisschen besser anstellen können. Also es war dann auch wegen sozusagen dann Einladung Mitgliederversammlung und Durchführung Mitgliederversammlung kam das dann zu kurz, weil das eben, ja, weil keiner Zeit hatte, plötzlich war es soweit, Einladung raus und dann hatten wir eben dieses Thema eigentlich erst auf der Mitgliederversammlung selbst kommuniziert und da gab es dann halt viele Rückfragen und dann waren wir so ein bisschen in der Ecke, ja. Aber ja, letztlich ist entscheidend, dass du in der Mitgliederversammlung, wenn du da die Mitglieder überzeugen kannst und es ist ja nur eine einfache Mehrheit erforderlich und dann ist es beschlossen, dann wird es dokumentiert, dann können die Mitglieder informiert werden, was sich jetzt geändert hat und dann ist es auch schon wieder salopp gesagt vergessen, ja, für die meisten.
Ja, es ist eine Änderung wahrscheinlich. Nee, nicht mal, wenn es ein SEPA-Lastschriftmandat ist, dann ist ja nicht mal eine Änderung.
Ja, das ist ein spezielles Thema, können wir vielleicht gerade an der
Genau.
Stelle sagen, SEPA-Lastschriftmandat ist eigentlich auch kein Problem, solange der Betrag nicht in diesen SEPA-Mandat mit drinsteht, sondern allein da drin steht, es ist ein Mitgliedsbeitrag fällig, ja, für den Verein so und so. Die Höhe ist da gar nicht drin. Und dann ist es nur erforderlich, wenn es eine Änderung gibt, dass man eben dem Mitglied so eine Pre-Notification schickt, dass er weiß, wie zukünftig, welche Höhe die zukünftig Mitgliedsbeiträge sind. Also es ist
Okay.
auch kein Fallstrick, wenn man so will.
Okay, wir gehen es gleich mal chronologisch durch und das vielleicht auch gesagt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen euch wie so eine Art Checkliste, nenne ich es mal, oder Ablaufplan, wie ihr das machen könnt. Heißt, ihr könnt jetzt in Ruhe zuhören, ihr müsst nicht mitschreiben, sondern ihr könnt es euch dann nochmal gesammelt sozusagen runterladen. Aber lass mich vorher bitte, bevor wir das machen, nochmal kurz über diese Kommunikationsthematik sprechen, weil ich glaube, das bei vielen vor zu so ein bisschen Ressentiments führt, nämlich ja, wir wissen nicht, wie wir das kommunizieren sollen. Wir können den Leuten ja nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Also ganz viel ist es ja auch irgendwie, ich kenne halt die Leute und wenn ich jetzt sage, ihr müsst ab sofort mehr zahlen, ist es ja irgendwie schwierig. Ist ja was sehr, sehr Emotionales. Es ist ja nicht wie bei The Zone, wo es völlig klar ist, dass die alle 12 Monate ihr Abo erhöhen. So. Auf die kann ich sauer sein, aber jetzt als auf den Vorstand oder auf den Jugendleiter, da ist ja immer auch eine emotionale Geschichte mit dabei. Wie habt ihr das gemacht? Wie hättest du oder wie würdest du es jetzt machen mit den
Ja,
Learnings?
du, aber ich meine, ich als Jurist bin ja gar nicht der richtige Ansprechpartner, glaube ich. Aber du hast das Wichtige eigentlich schon gesagt, weil du sagtest ja vorhin selbst, man muss den Mitgliedern klar machen, welche Leistungen sie bekommen und wo im normalen Leben da draußen, was dafür sozusagen eine Gegenleistung ist. Und wenn man das nachvollziehbar kommuniziert, dann ist eigentlich alles schon gesagt. Also, was be bekommen die Mitglieder für ihre Mitgliedsbeiträge? Und da haben wir eben dann auch so einen Vergleich mit anderen Fußballclubs in Berlin dargestellt, wie da die Beiträge sind momentan. Und es war auch die Zeit, als ich glaube, Borussia Mönchengladbach für normale Mitglieder die Beiträge extrem angehoben hat. Ich glaube, irgendwie um 500% oder so. Schaue ich nochmal, packe ich dann in die Shownotes, wenn ich es finde. Und dann war das schon auch so, dass es die meisten verstanden haben. Aber ich meine, du kennst es ja, in Vereinen gibt es immer ein paar, die immer da sind und immer Kritik üben. Und wenn du dann in der MV sitzt und sozusagen dich rechtfertigen musst, ist es halt eine blöde Ausgangssituation, wird man aber nicht verhindern können. Insofern musst du da gut vorbereitet sein und dann entsprechend argumentieren.
Okay, dann lass uns mal reinstarten. Wie habt ihr es bei euch im Verein gemacht? Was ist denn der Ablauf von so einer Erhöhung? Wie muss man quasi vorgehen, chronologisch?
Ja, also das A und O im Gesamten, wenn es vereinsrechtliche Themen gibt, ist immer die Satzung. Also ohne Kenntnis der Satzung kann kein Vereinsorgan, kann kein Vorstand irgendwas machen, rechtssicher. Und ich als Anwalt kann auch nicht beraten. Also wenn ein Verein zu mir kommt und beraten werden will, dann sage ich, wenn die Satzung nicht online ist, schickt mir mal die Satzung. Ich gucke rein, dann können wir uns wieder unterhalten. Also die Satzung ist maßgeblich und das Thema Mitgliedsbeiträge gehört zu den wesentlichen Rechten und Pflichten im Vereinsleben, im Vereinsrecht. Und da ist in aller Regel dann auch ein Beschluss der Mitgliederversammlung über dieses Thema mit Höhe der Mitgliedsbeiträge erforderlich. Wenn nicht die Satzung vorsieht, dass es eine Vorst also es gibt eine die Möglichkeit, den Vorstand zu ermächtigen, die Beiträge zu erhöhen. Aber es gibt es selten. Und ich kann es eigentlich auch nicht empfehlen, weil es dann sozusagen völlig intransparent ist, was der Vorstand macht und dann die Kritik am Vorstand eigentlich ganz nahe liegt. Und wenn der Vorstand beschließt, wir erhöhen die Mitgliedsbeiträge, dann kommt es automatisch zu Fragen und zu Fragezeichen. Insofern, die Regel die Mitgliederversammlung muss über eine Beitragserhöhung entscheiden.
Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, da als Zwischenfrage, dass ihr jetzt quasi zum Gesamtverein dazugehört. Ist es denn möglich, als Fußballabteilung eine Beitragserhöhung für sich selber zu machen. Der Klassiker ist ja immer der Tennisverein oder der Tennisclub, die Tennisabteilung so. Die hat höhere Mitgliedsbeiträge oder Sonderbeiträge, da beschwert sich auch keiner. Da gibt es auch noch Arbeitsdienste, da kommen wir später dazu. Ja. Aber wie ist es denn mit unterschiedlichen Abteilungen und unterschiedlichen Beiträgen?
Ja, ich würde da ungern heute rein in dieses, in dieses Thema Verein und Abteilung, weil es da auch darauf ankommt, ob die Abteilung rechtlich selbstständig ist oder nicht. Bei uns ist es unselbstständig, ihr müsst eigentlich alles über den Hauptverein gehen, alle Beschlüsse. Es sei denn, es gibt eben eine Beitragsordnung, wo das geregelt ist, und dann kann die Abteilung auch diese Beitragsordnung selbstständig ändern. Und dann hat man eben die Möglichkeit, da zu differenzieren, was ist denn jetzt ein Aufnahmebeitrag, was ist ein monatlicher Mitgliedsbeitrag. Da in der Beitragsordnung kann man differenzieren. Okay. Und das kann natürlich auch die Abteilungsversammlung dann entscheiden über diese Beitragsordnung.
Okay.
Aber dieses Thema Abteilungen in einem Mehrspartenverein ist unendlich.
Okay, verstehe. Dann lassen wir das mal so ein bisschen außen vor. Okay, wir haben als Abteilung oder als Vorstandschaft entschieden, wir wollen die Mitgliedsbeiträge erhöhen. Erster Schritt, wir gucken uns die Satzung an, gucken mal, was da drin steht. Weil meistens steht alles, was wir wissen müssen, steht da drin. Und dann ist der zweite Schritt, dass wir uns überlegen müssen, wie hoch wollen wir denn die Mitgliedsbeiträge erhöhen? Wie habt ihr das denn bei euch gemacht? Habt ihr gewürfelt oder habt ihr geguckt, wer, weiß ich nicht, also wie lief das bei euch?
Wir haben uns überlegt, was sozusagen ansteht, welche Finanzbedarf wir haben und welche Lücke da ist. Und dann haben wir versucht, diese Lücke durch die Erhöhung zu schließen. Und natürlich auch, wie gesagt, immer mit Blick auf, wir wollen versuchen, die Sponsoreneinnahmen zu stärken, zu erhöhen. Wir wollen die Mitglieder nicht unnötig belasten, weil ein Verein soll ja auch nicht jetzt am Ende des Jahres Überschüsse haben. Darf er gar nicht. Ja? Es darf kein Vermögen angehäuft werden. Insofern müssen wir es versuchen, ausgewogen zu machen. Und da wollten wir einfach die vermeintlich fehlende Lücke schließen.
Okay, dann haben wir die Höhe. Also irgendwie sich orientiert an dem, was wir an Bedarf haben. Wann kann ich denn diese Mitgliederversammlung, die es ja meistens braucht in der Regel, wann kann ich die denn einberufen? Ist es eine Sondermitgliedsversammlung? Ist es eine, die ich sowieso einmal im Jahr machen muss? Wie ist das da?
Also wenn es jetzt besonders dringend ist, wenn jetzt irgendwo was passiert ist und es brennt und die Mitgliedsbeiträge müssen erhöht werden, diesen Brand zu löschen, dann kann man ausnahmsweise eine außerordentliche Mitgliederversammlung dafür empfehlen und das dann als alleiniges Thema auch machen. Aber normalerweise ist ja der normale Gang die ordentliche jährliche Mitgliederversammlung. Wenn man das vernünftig vorbereitet, ist das der beste Weg, weil es ja auch zum normalen Geschäft eines Vereins gehört, solche Themen.
Okay, muss ich da irgendwas bei der Einladung beachten? Also muss ich explizit draufschreiben, heute geht es auch um oder dort wird es auch um Mitgliedsbeitragserhöhungen gehen?
Also grundsätzlich auch da wieder in die Satzung gucken, was ist, welche Fristen gibt es für die Einberufung, welche Form gibt es für die Einberufung. Und dann mit der Einladung wird dann sozusagen die Agenda für die Mitgliederversammlung verschickt. Und da sollte auf jeden Fall dann als Tagesordnungspunkt das Thema Beitragserhöhung drauf sein, dass alle Mitglieder wissen, darum geht's. Ich kann da an der Mitgliederversammlung darüber abstimmen. Wenn ich es nicht weiß, ist schlecht. Ne? Also wenn es gar nicht auf der Tagesordnung steht und ich kriege die Einladung und denke mir, da brauche ich nicht hin, wird eh nur der Vorstand entlastet. Das wäre schlecht, ja, weil das dann überraschend wäre und dann könnte man diesen Beschluss dann auch anfechten, wenn es nicht in der Tagesordnung mit aufgeführt wäre.
Jetzt habe ich eine ganz praktische Frage, die mir in den Kopf kommt. Jetzt ist es bei so Umfragen oder so Zustimmungen oder Abstimmungen, die man geben muss. Zum Beispiel war doch jetzt vor ein paar Tagen in Paris die Abstimmung, dass die weitere Straßen sperren und begrünen wollten. Jetzt gibt es da den Effekt, wenn man die Bevölkerung fragt, dass die Leute meistens hingehen, die dafür stimmen und nicht die Leute, die quasi dagegen sind oder denen das eigentlich egal ist. Ich glaube, bei Mitgliedsbeiträgen könnte ich mir vorstellen, ist es bei manchen Vereinen umgekehrt, nämlich die ganzen Grantler, die sagen, nee, wir wollen nicht, dass es teurer wird, die gehen auf jeden Fall zur Mitgliedsversammlung. die über, also dann wird es ja prozentual mehr in der Mitgliedsversammlung zu denen, die sagen, nee, eigentlich wollen wir es, weil die, die es wollen, sagen, das werdet ihr schon machen. Wie war das denn bei euch, als ihr das gemacht hattet?
Hey, ganz entscheidender Punkt, Joscha. Ganz entscheidender Punkt. Aber also das ist sozusagen die Krux im gesamten Vereinsleben. Immer. Ich weiß, dass, um da ein bisschen auszuholen, ich weiß, dass es Kritik gibt von vielen Kollegen, die so ein bisschen in diese kommerzielle Richtung gehen, die sagen, Vereine sind nicht mehr zeitgemäß, gerade im Profisport, weil eben die Ultras auf die Mitgliederversammlung gehen und da eben abstimmen über Sachen, die eigentlich gar nicht im Interesse des gesamten Vereins sei, und die sind da halt da und die anderen nicht, und das sei unfair oder sei eben, würde das nicht abbilden, wie die Stimmung ist. Aber das ist doch überall in unserer Gesellschaft, geht es darum, sozusagen Stimmen und Meinungen hinter sich zu versammeln. Es geht um Mobilisieren. Immer. Und insofern, ich finde es nur fair, wenn die Ultras da hingehen, weil es ihnen wichtig ist, dann sollen sie auch das Recht haben, darüber abzustimmen, solange es sozusagen in dieser Vereinsstruktur stattfindet. Natürlich kann man darüber sprechen, ob man dann als Verein möchte, den anderen Mitgliedern es zu erleichtern durch eine hybride Versammlung, dass da jeder mitmachen kann, auch von zu Hause aus. Aber dann hat man auch wieder die Gefahr, dass es eigentlich nicht zum Wohle des Vereins abgestimmt wird, weil durch aus meiner Sicht durch Online-Abstimmung diese Gefahr von Missbräuchen noch erhöht wird. Mhm. Wenn man plötzlich als Bayern, Beispiel FC Bayern München, 300.000 Mitglieder, man macht eine hybride Versammlung, 300.000 können abstimmen, wie soll da der Vereinsvorstand noch irgendwie wissen, was da passiert im Rahmen dieser Abstimmung? Natürlich, die Agenda steht fest, es können nur über die Punkte abgestimmt werden, aber zum Beispiel hier bei diesem Thema Katar, Sponsoring, da gab es ja Diskussionen, also das wäre aus meiner Sicht nicht zu handeln. Und jetzt zurück zu deinem Punkt, mobilisieren ist das Stichwort, und wenn man eine Beitragserhöhung plant, muss man natürlich wissen, dass man zumindest die einfache Mehrheit, die erforderlich ist auf der Mitgliederversammlung, auch erreichen kann. Wie mache ich das? Man bindet vorher die Mannschaften, die sozusagen wahrscheinlich davon profitieren werden, mit ein und lässt sie und sind ja alles Mitglieder, also erste Mannschaft, zweite Mannschaft, dritte Mannschaft sind bei uns gekommen und haben dann mit abgestimmt. Aber es ist ja legitim. Ja. Man muss mobilisieren.
Ja, man muss die Leute sozusagen, und das ist ganz
hinter sich
oft
bekommen.
Ja, und zu ihrem Glück zwingen. Also das ist ja schon auch was, das jetzt rein, also nicht nur bei den Beitragserhöhungen.
Deswegen gibt es ja beim VfB Stuttgart immer Trikots.
Ja, ach ja, echt? Okay.
Ja, wenn es eine wichtige Mitgliederversammlung ist, wird vorher gesagt, jedes Mitglied kriegt auch ein Trikot, und dann wird geguckt, wie sie abstimmen. So läuft es in Stuttgart.
Okay, gut zu wissen. Berlusconi-Style. Muss ich dem Marian sagen, unser Mitarbeiter, der ist glühender VfB-Fan, frag mal, ob er auch schon eine bekommen hat. Okay, heißt, wir sind jetzt bei der Mitgliedversammlung. Die Kommunikation davor war stimmig. Wir haben es geschafft, irgendwie unsere Argumente rauszuposaunen. Wir haben viele Leute erreicht. Wir haben die Einladung fristgerecht gemacht, so wie es in der Satzung steht. Wir haben es mit auf den Tagesordnungspunkt gebracht. Alle sitzen da. Und dann geht es jetzt zur Beschlussfassung. Heißt, die Beitragserhöhung muss dann irgendwie ordentlich angekündigt sein. Das muss alles seine Form haben, so wie es halt immer ist bei einer Mitgliederversammlung. Eine einfache Mehrheit genügt in der Regel, sagst du, außer es steht anders in der Satzung.
Genau, ganz genau. Also das ist auch nochmal vielleicht wichtig. Im Vereinsrecht ist das Schöne, dass man in der Satzung im Prinzip alles regeln kann. Ja, da kann man seiner Kreation freien Lauf lassen. Da ist fast alles möglich. Das Thema ist, das Schwierige ist dann die Satzung irgendwann, wenn man die ändern will, dann braucht man eine Dreiviertelmehrheit. Und das ist immer ein Thema, und deswegen vielleicht an der Stelle auch noch mal dieser Hinweis: Mitgliedsbeiträge sollen nicht direkt in der Satzung stehen, weil man dadurch total unflexibel wird. Also, weil dann eben, wenn man das ändern will, muss man die Satzung ändern, und das erfordert immer diese Dreiviertelmehrheit und eine Anmeldung zum Vereinsregister. Wenn man das ausgelagert hat in eine Beitragsordnung, ist es nicht erforderlich, ist viel flexibler, kann man jährlich sozusagen an dieses Thema rangehen.
Okay, verstehe. Heißt, wir haben das dann protokolliert, das Ganze. Also alle, jetzt angenommen, es war ein positiver Beschluss.
Und vielleicht noch da nochmal einhaken. Wichtig ist auch, dass dieser Beschluss klar und bestimmt ist. dass da keine Fragen offen bleiben. Ja? Was ist mit 16- bis 18-Jährigen? Was müssen die jetzt sagen? Das muss klar und bestimmt sein. Und, ja. Und aber das ist ja im Prinzip, gibt es ja da auch Vorlagen und gibt es ja da Hilfestellungen überall. Also so ein, an so einem Beschluss, also an dem Beschlussvorschlag soll es nicht scheitern.
Und was muss das Protokoll, also wenn wir das quasi beschlossen haben, was muss das alles beinhalten?
Es soll halt nur nochmal nachhalten, dass es so gelaufen ist, wie immer, Niederschrift. Datum der Mitgliederversammlung, den Tagesordnungspunkt, das Abstimmungsergebnis ist ganz wichtig nochmal, falls es da irgendwie im Nachgang Probleme gibt, falsch gezählt oder so. Die exakte Formulierung, wie die neue Beitragsstruktur ist und wer welche Beiträge zahlen muss.
Und dann geht's wie, also angenommen, die Mitgliederversammlung ist vorbei, wie geht's dann weiter? Also wie bringe ich das jetzt quasi auf die Straße?
Ja, also das hatten wir auch schon angedeutet. Also beim letzten Mal waren, glaube ich, von unseren Mitgliedern 10% anwesend. Und insofern die anderen, meinst du viel oder wenig?
Wenig.
Ja, ja.
Aber gut, ich bin aber auch im Dorfidyll aufgewachsen. Da ist wahrscheinlich 85%, weil es auch noch was Gutes zu essen
gibt. Ja, das hat man in Berlin nie. Also 10% wissen dann Bescheid direkt an dem Tag, was passiert ist, und die anderen müssen eben informiert werden. Und da ist eigentlich nochmal das Gleiche zu tun, ja. Nochmal zu informieren, warum das jetzt passiert ist, Zeitpunkt, wann es in Kraft tritt und auch eben nochmal die Zahlungsmodalitäten, aber auch sozusagen im Verein das die Änderungen vornehmen, ja. Nicht nur die Mitglieder informieren und dann selbst die Sachen nicht nachziehen, sondern das muss dann eben umgesetzt werden von irgendjemandem, der dafür zuständig ist.
Und das würde bedeuten, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, also idealerweise hat man sowieso ein SEPA-Lastschrift-Mandat, was nicht auf einen Betrag, sondern auf quasi den Mitgliedsbeitrag geschrieben ist, dann kann man das so abändern. Und man muss eben Rechnungen bzw. Zahlungserinnerungen berücksichtigen. Und ganz wichtig, wahrscheinlich bei den meisten, so kenne ich es zumindest, ist halt den Dauerauftrag dann
anzupassen. So ist es. Das erinnert mich, kennst du Rasenfunk?
Mhm,
ja. Der Max weist ja seit Wochen darauf hin, dass sich sein Bankkonto geändert hat und dass bitte die Hörer den Dauerauftrag ändern sollen. Ist super wichtig, ja? Wenn es nicht passiert, kommt das Geld nicht. Jetzt in unserem Fall an den Verein oder hier Max für seine Podcasts, ja?
Und man muss ja auch sagen, es reicht nicht das einmal. Also das ist auch eine Erfahrung, die wir haben. Man muss schon über einen längeren Zeitraum mehrere Touchpoints, wie man neudeutsch sagt, mit den Mitgliedern schaffen, dass sie das muss hängen überall. Das muss mehrmals geschrieben werden, WhatsApp, E-Mail, was auch immer.
Genauso.
Weil am Ende rennt man dem Geld hinterher und dann hat man diesen Mehraufwand, der sich dann wiederum, bis der sich wieder rechnet, ist wieder ein Jahr vergangen, so ungefähr.
Ja, bindet alles Ressourcen, ja.
Mhm. Okay, dann hattest du vorhin nochmal angesprochen, ich glaube, das ist gerade im Fußball ein interessantes Thema, das Thema der Gemeinnützigkeit, die man da beachten sollte. Was hattest du damit gemeint?
Na, was klar sein muss, ist, dass die Mitgliedsbeiträge sich immer im Rahmen des Vereinszwecks bewegen müssen. Ja? Also wenn ich jetzt im Vereinszweck stehen habe, Förderung des Fußballsports in allen seinen Belangen, dann kann ich jetzt nicht einen neuen Basketballplatz bauen mit Mitgliedsbeiträgen. Ja? Und das ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Aber natürlich muss es passen. Es war jetzt ein plakatives Beispiel, aber es gibt Feinheiten, wo es dann eben Grenzfragen betrifft und da guckt dann auch schon mal das Finanzamt drauf, ja.
Okay. Und gibt es irgendwelche steuerrechtlichen Hinweise, die man beachten sollte?
Ja, zum einen ist das Thema halt, also jetzt, man darf auch nicht unangemessene hohe Beiträge verlangen. Das ist beim Fußball wahrscheinlich eher nicht an der Tagesordnung, aber gab es beim Golfsport dazu viele Probleme früher. Da gibt es mittlerweile Grenzen. Mhm. Und was jeder Vereinsvorstand, jedes Vereinsorgan auch weiß, ist, dass Mitgliedsbeiträge nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Da gab es vor ein paar Jahren auch mal irgendwie eine Entscheidung, die das in Frage gestellt hat. Ich frage mich, was die Gerichte da teilweise entscheiden, weil ich meine, das ist, also das müsste eigentlich Common Sense sein, dass wir, wenn wir noch ein funktionierenden Vereinsleben in Deutschland haben wollen, dass wir, dass das klar ist, dass Mitgliedsbeiträge nicht umsatzsteuerpflichtig sind.
Ja.
Und insofern, bei Spendenquittung ist nochmal das Thema, dass das nicht geht für Mitgliedsbeiträge, es sei denn, es ist in der Satzung ausdrücklich geregelt, und dass keine Gegenleistung erfolgt. Insofern ist es eigentlich ausgeschlossen, dass es so ist, weil man will ja gerade eine Leistung bekommen als Mitglied. Das ist
Okay.
dann maximal für so passive Mitglieder, möglich oder so für so Fördermitglieder.
Okay, jetzt sind wir ganz praktisch einmal quasi von oben nach unten durchgegangen. Jetzt, wenn man das hört das erste Mal und sich mit der Thematik beschäftigt, dann denkt man sich ganz oft wahrscheinlich, boah, okay, das ist ein ganz schönes Brett. Ich habe jetzt
Findest
gerade ein paar.
du?
Ja, schon. Wenn ich wirklich bei Null starte und ich bin der Jugendleiter, der halt parallel noch die F-Jugend-Trikots
Ja,
bestellt
okay,
und
ja.
auch noch den Rasen mäht, dann wird es schwierig.
Ja.
Aber das ist genau mein Punkt. Ich habe gerade parallel gegoogelt. Es gibt in Deutschland 166.000 Anwälte, Angemeldete. Bedeutet, rein statistisch gesehen, muss es wahrscheinlich irgendwo in jeder Elternschaft eines jeden Vereins mindestens einen Anwalt oder irgendjemand geben, der sich mit solchen Thematiken ein Stück weit auskennt. Also ich glaube nicht, dass der Jugendleiter und oder der Vorstand alleine, wenn er unfassbar viel zu tun hat, das alleine stemmen muss. Ich glaube, es gibt durchaus, und das ist auch die Erfahrung, die wir machen, immer mehr engagierte junge Eltern, ja, die ihre Kinder gerade so in der Bambini-FE-Jugend haben, die sagen, hey, für dieses eine spezifische Projekt, mein Gott, da investiere ich die 8 Stunden irgendwie in, ich arbeite es für euch aus.
Aber das ist genau der entscheidende Punkt, Joscha. Ich bin mir sicher, dass es die Eltern gibt, aber man muss wirklich sich dann committen, sich die Zeit dafür zu nehmen. Weil mit 2 Stunden ist es nicht getan.
Ich habe
Wenn
ja acht
irgendwie ein
gesagt.
fachfremder An ja, genau. Wenn ein fachfremder Anwalt da drauf guckt, vereinsrechtliche Themen, Mitgliederversammlung, Beschlüsse, nein, also muss man sich dann schon mit befassen.
Ja, schon. Aber so wie du es gerade sagst, dass es zu umfangreich ist, da zu erwarten, dass das quasi der Jugendleiter alleine wuppt, weil er die Notwendigkeit am größten sieht und der Vorstand sagt, ja, das musst du jetzt alleine machen. Da sage ich, hol dir lieber noch Leute mit an Bord, wo du weißt, die machen das vielleicht sowieso, weil sie irgendwo auf dem Amt arbeiten und ständig irgendwelche schlauen Texte schreiben oder so strukturiert arbeiten, müssen ja keine Anwälte sein. Dann ist es durchaus, so wie du sagst, ja auch kein Hexenwerk, das umzusetzen. Okay, wollen wir mal so ein paar kleinere Fragen noch abarbeiten, die ich mir noch aufgeschrieben hatte.
Ja, gern.
Gibt es rechtliche Hürden oder Stolpersteine, die Vereine beachten müssen, wenn sie Beiträge erhöhen wollen? Du hast schon gesagt, das darf nicht unverhältnismäßig sein. Klar, der Ablauf muss klar sein und gemäß der Satzung sein. Gibt es sonst noch irgendwas, das man beachten sollte, was dir in den Kopf kommt?
Ja, ich kann vielleicht noch mal hinweisen auf die Paragraphen 21 fortfolgende BGB, wo eben das Vereinsrecht im deutschen Zivilrecht normiert ist. Und wenn man sich das mal, ich meine, man muss nicht jetzt alle 50 Vorschriften sich anschauen, aber vielleicht hier den 21 selbst als Grundnorm, und dann ist in 32 die Mitgliederversammlung eben geregelt. Und da wird eigentlich dann schon klar, dass die Mitgliederversammlung als wichtigstes Organ des Vereins eigentlich zuständig ist für alle wichtigen Themen auch. Und was ich auch vorhin schon sagte, Satzungsänderung 33, Mehrheit von 3/4 erforderlich ist, und die Änderung einer Satzung muss dann eben zu ihrer Wirksamkeit erst noch eingetragen werden im Vereinsregister. Und da muss der Vorstand dann eben für die Anmeldung sorgen, was halt ein ziemlich großer Aufwand ist, gerade wenn es dann auch Rückfragen gibt vom Vereinsregister. Also das sollte man, wenn es geht, vermeiden. Also Satzungsänderungen nur, wenn es wirklich notwendig ist.
Ist eine Mitgliederversammlung der einzige Weg, um eine Beitragserhöhung zu beschließen, oder gibt es alternative Möglichkeiten?
Ja, hatten wir auch schon angedeutet, die einzige alternative Möglichkeit ist eben diese Vorstandsermächtigung in der Satzung, dass es der Vorstand dann beschließen darf. Und eben, wenn man in der Satzung die Möglichkeit der Beitragsordnung hat, das ist der beste Weg, finde ich, dann hat man eben die Möglichkeit, als Verein diese Beitragsordnung eben anzupassen und damit die Beitragserhöhung, also durch eine ba Anpassung der Beitragsordnung, Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. und zu beschließen.
Kann ein Verein eine Beitragserhöhung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Abteilung, zum Beispiel nur für die Fußballjugend, vornehmen? Wir hatten es ja vorhin schon, ich hatte es kurz angesprochen mit dieser Tennisabteilung, das ist der Klassiker. Die Tennisabteilung hat irgendwelche Sonderbeiträge plus, was die ganz oft noch haben, ist der Arbeitsdienst. Wenn du deinen Arbeitsdienst nicht machst, 4 Stunden im Jahr, also den Sandplatz wieder herrichten, dann musst du was extra zahlen. Wie ist das denn in der Praxis?
Ja, auch da ist entscheidend ist, was in der Satzung geregelt ist. Ja, grundsätzlich ist es denkbar. Jetzt zu dem Beispiel Tennis. Es ist ja umgekehrt. Also sollte umgekehrt sein. Also es ist eigentlich beim Tennis vorgesehen, es werden Mitgliedsbeiträge in folgender Höhe gezahlt, 200 Euro im Jahr. Zusätzlich muss jeder Verein Arbeitsleistung erbringen. Wenn er diese Arbeitsleistung nicht erbringt, dann ist ein zusätzlicher Beitrag, kann er das abgelten in Geld und der entspricht dann eben diesem Wert der Arbeitsleistung, also zusätzlich 100 Euro. Das ist eigentlich der vernünftigste Weg jetzt in den Fällen, wie man damit umgeht, weil das ist fair. Entweder ich gehe als Mitglied dahin und arbeite mit und helfe, die Plätze wieder in Ordnung zu bringen, beispielsweise. Oder ich sage halt, ich habe keine Zeit und zahle dann halt den Gegenwert dieser Arbeitsleistung dafür. Das ist eigentlich eine gute Sache und man darf zweckgebundene Beitragserhöhungen durchführen, auch wenn jetzt die Satzung das nicht vorsieht. Es ist aber da liegen wiederum viel Potenzial für Streit im Verein, ja? Weil sich da viele dann irgendwie nicht wiederfinden, ungerecht behandelt fühlen, wie auch immer. Was da möglich ist, wenn man mal ein zweckgebundenes Projekt hat, eine Sonderumlage zu beschließen, oder eben, was auch viele Vereine mittlerweile haben, über einen Förderverein das zu finanzieren. Das sind dann die zwei Workarounds, wenn man nicht an dieses Thema zweckgebundene Beitragserhöhung rangehen will.
Ich verstehe. Okay, dann habe ich jetzt auf meiner Liste einmal nur noch, dass ich quasi kurz die Punkte runterratter in der Schnelle sozusagen, aber du hast ja auch, beziehungsweise haben wir vorhin schon gesagt, dass du das ja Ganze schon durchgemacht hast mit deinem Verein. Heißt, wir würden da auch so ein paar Informationen, die du damals schon gesammelt hast, mit durchgeben, dass die Leute sich da so ein bisschen dran orientieren können. Und wenn es dann sowieso noch weitere Rückfragen gibt, hast du vorhin schon gesagt, gibt es ja auch noch einen ganz coolen Link vom Berliner Fußballverband, war das, glaube ich.
Ja, schön, dass du daran denkst, genau. Der Berliner Fußballverband hat ein Handbuch rausgebracht zum Ehrenamt. Wirst du wahrscheinlich dann in den Shownotes verlinken. Da Mitautor ist auch mein Freund Gerd Thomas vom FC Internationale. Und da vielleicht auch noch der Hinweis, der hatte zu diesem Thema Beitragserhöhung einen super Artikel in seinem Blog Fever Pitch geschrieben und den können wir ja auch verlinken.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen, den packe ich mit rein. Heißt, wir gehen nochmal kurz zurück zum Anfang. Ich gebe euch die Punkte einmal kurz nochmal durch, was ihr tun solltet, wenn ihr eine Erhöhung eurer Mitgliedsbeiträge durchführen möchtet. Erstmal gucken, was ist in der Vereinssatzung überhaupt geregelt. Zweitens, die Beitragserhöhung vorbereiten. Holger, du hast gerade gesagt, gerade kommunikativ muss man da einiges in Arbeit leisten. Das ist jetzt nichts, was man 2 Tage vor der Mitgliederversammlung kommunizieren sollte, sondern man sollte sich wirklich überlegen, warum machen wir das? Wie können wir das argumentieren, damit die Mitgliederversammlung halt nicht ausartet, wie bei den FC Bayern, als es um Katar ging. Dann eine Einladung zur Mitgliedsversammlung, dann den Beschluss fassen. Dann den Beschluss ganz wichtig protokollieren, nicht, dass im Nachhinein jemand kommt und sagt, ja, aber, ihr habt doch das und das da gemacht. Dann noch wichtiger, du hast gerade gesprochen von 10%, die bei euch bei der Mitgliedsversammlung waren. Wahrscheinlich gibt es noch weniger bei manchen Vereinen. Ganz wichtig, die Mitglieder zu informieren. Ja, und nicht einfach nur, wir schicken eine E-Mail, die im Spam-Ordner landet, sondern es muss halt vielleicht ein bisschen mehrdimensionaler sein, das Ganze. Und dann wirklich tatsächlich auf die Umsetzung der Beitragserhöhung achten und sich da auch schon überlegen, okay, was könnten Stolpersteine sein, Umstellungen, Daueraufträge müssten angepasst werden, auch die Dokumentation, dass man sich das vielleicht überlegt, dass das nicht alles händisch auf dem DIN A4-Zettel dokumentiert wird, wer umgestellt hat, sondern dass man sich da vielleicht eine Excel-Vorlage oder je nachdem, wie die Buchhaltung geregelt ist, dass man das richtig macht. Und dann nochmal ganz wichtig, die Gemeinnützigkeit beachten, wenn man das Ganze durchführt. Und die steuerrechtlichen Hinweise haben wir gerade auch schon mal durchgesprochen gehabt. Cool. Das war doch jetzt mal kurz, knapp und zackig durch das Thema gegangen. Gibt es noch was zu dem Thema, Holger, wo du sagst, hey, da, also du hast es ja schon angesprochen, die Lehren, die du sozusagen gezogen hast aus eurem letzten Projekt, aber gibt es da sonst noch irgendwie was zu dem Thema, das du gerne loswerden möchtest?
Nee, ich wollte vor allem euch nochmal loben, also ich kenne euren Podcast ja auch schon eine ganze Weile und ich kenne niemanden, der das so gut und strukturiert macht, vor allem diese Struktur finde ich so toll und es ist wirklich, also eure Podcasts sind wirklich fast ein Leitfaden für jetzt, wie dieses Thema, es ist doch top, wenn Vereine was an die Hand bekommen, wo sie ganz konkret dran arbeiten können und ja, also jetzt nochmal hier zu dem Thema, wenn wir wollen, dass unsere Vereine lebendig, offen und zukunftsfähig bleiben, dann brauchen wir für die Vereine eine stabile finanzielle Basis. Und dann sind Beitragserhöhungen die Möglichkeit, das zu schaffen und um die Qualität zu sichern und eben gegebenenfalls auch die Hauptämter dann schaffen in den Vereinen, die das dann halt tatsächlich auch richtig professionell umsetzen können alles.
Ja, und die wichtigste Message, ich hatte es vorhin schon gesagt, noch nie ist ein Verein bankrott oder hat sich aufgelöst bei Mitgliedsbeiträgen. Gab es noch nie in Deutschland, kann mir keiner erzählen.
Keine Scheu davor.
Ja, wenn das sogar in Berlin klappt, im Kiezclub, dann klappt das auch bei euch auf dem bayerischen Dorf oder sonst irgendwo oder im Schwäbischen. Das auf jeden Fall. Holger, vielen lieben Dank. Wir verlinken auf jeden Fall einen meiner Lieblingspodcasts, Liebling Bossmann. Und wie gesagt, auch dein LinkedIn-Profil. Und dann hätte ich gesagt, mach mal einen Deckel drauf. Die letzten Worte, die darfst du sprechen.
Sehr gerne. Ja, danke dir, Joscha. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps geben. Wenn Fragen sind, jederzeit. Ihr habt jetzt meine Kontaktdaten. Meldet euch. Ich stehe zur Verfügung. Nicht immer kostenlos. Aber gern, wir finden da auf jeden Fall einen Weg.
Super, vielen Dank.